Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Netzaktivist und Journalist Markus Beckedahl. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Markus Beckedahl wird 1976 in der Nähe von Bonn geboren, mitten hinein ins beginnende Computerzeitalter, im selben Jahr der Firmengründung von Apple. Bekannt wird er als Netzaktivist und Journalist. Er bloggt schon, bevor er das Wort Bloggen überhaupt kennt. Seit mittlerweile 12 Jahren betreibt Beckedahl mit netzpolitik.org einen der meistzitierten Blogs im deutschsprachigen Raum, mit bis zu 40.000 Lesern täglich. 2003 gründet er mit dem grünen Netzpolitiker Andreas Gebhardt die New Thinking GmbH, eine Agentur für Open-Source-Strategien.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung 10 bis 12 Uhr am Sonntag. Ein Wort vergessen, oder? Dieser Satz kein Verb. Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und danach im Internet als Podcast zu hören bei Soundcloud und auf anderen Kanälen. Heute ist hier zu Gast Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Mein Name ist Johnny Häusler. Da werden wir jetzt keine großen Probleme haben. Als Podcaster sind ihr Mikros und Kopfhörer und sowas geläufig, oder Markus?
Ja, wir nehmen alles.
Wir nehmen alles. Herzlich willkommen gleich zu Beginn dieser Sendung, auch hier wie in der Show mit Anne, der Transparenzhinweis, dass wir uns schon ziemlich lange kennen, außerdem zusammen auch arbeiten an der Republika. Ich hatte das Anne auch erzählt. Ich habe irgendwann so umgedacht, weil ich immer vermieden habe, eigentlich Leute einzuladen, die ich gut kenne oder besser kenne, weil das immer so ein bisschen nach Vetternwirtschaft aussieht. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Vetternwirtschaft machen andere ja auch. Weil jemand mal gesagt hatte, man kommt einfach nicht in die Sendung oder auf meinen Blog, wenn man mich etwas besser kennt, weil ich das immer so versucht habe zu trennen. Und das ist aber Blödsinn. Man kennt ja auch durch die Republika inzwischen so viele Menschen, dass es ja fast unmöglich ist, noch jemanden einzuladen, dem man nicht irgendwie schon mal begegnet ist. Deswegen also nochmal herzlich willkommen. Wir reden über Netzpolitik und zwar im doppelten Sinne. Einmal natürlich über euer Blog, das es jetzt seit 10 Jahren gibt.
Ja, in der jetzigen Form gibt es netzpolitik.org seit 10 Jahren. Es gab unter der Domain vorher schon einen Blog. Ich wusste aber nicht, dass ich da blogge. Ich wusste nicht, dass ich einen Blog nutze. Ich dachte, das ist ein Content-Management-System und ich schrieb eher tagebuchartig über meine Erlebnisse als Aktivist, so bei der UNO oder im Europaparlament.
Das bedeutet, also da kann man ja auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, dass dein politisches Engagement, dein netzpolitisches Engagement, was natürlich irgendwie nicht immer nur ein reines netzpolitisches ist, dass das schon sehr viel länger läuft als netzpolitik.org als Plattform für diese Themen.
Also ich wurde eigentlich beim vorletzten NSA-Skandal politisiert. Also Edward Snowden hat ja nichts Neues gesagt für Teile der Öffentlichkeit, sondern es gab schon mal Ende der 90er Jahre den sogenannten Echelon-Skandal, als herauskam, dass NSA und Co. das ganze Internet überwachen. Das hat mal kurzfristig für ein bisschen Aufregung gesorgt. Dann gab es einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament, der hat einen Abschlussbericht 2001 vorgelegt. Da stand drin, alles ganz schlimm, muss man mal ändern. Dann kam der 11. September, dann hat es keine mehr interessiert und die Überwachung wurde massiv ausgebaut.
Warum war das jetzt, also das letzte Jahr oder die letzten, naja, wie viele Monate ist jetzt? Anderthalb Jahre? Nee, 2 Jahre.
Anderthalb.
Seit Snowden, warum war das jetzt eine sehr viel größere Welle? Einfach weil mehr Menschen im Netz sind oder?
Ja, wir haben durch Edward Snowden viel mehr Informationen bekommen, wie kriminell agierende Geheimdienste mit einem unvorstellbaren Budget. Also wir reden hier über 50 Milliarden Dollar. Eigentlich das ganze Internet zu einer Überwachungsmaschinerie umgebaut haben und dabei im Namen der Sicherheit massiv Unsicherheit schaffen. Und Edward Snowden ist ja mit ganz viel Zivilcourage und Mut damit wahrscheinlich zigtausenden Dokumenten rausmarschiert. Und bei Echelon hatte man nur ein paar Informationen, was da passiert, aber man hatte nicht diese Originaldokumente.
Wir werden über Snowden und was danach folgte und jetzt immer noch akut ist, bestimmt noch viel reden in dieser Sendung. Ich möchte aber natürlich auch ein bisschen was über die Arbeit bei Netzpolitik wissen, über die ich auch nicht so richtig viel weiß, obwohl wir uns kennen. Und wir werden natürlich auch Musik hören. Gleich dann auch noch Musik, die du mitgebracht hast oder die ausgesucht hast. Markus Beckedahl von Netzpolitik.org zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick. Bevor wir weiter in die einzelnen Themen, weil es gibt ja noch mehr Themen als die Überwachung, die Snowden aufgedeckt hat oder die Snowden erneut ans Licht gebracht hat im Netz. Es gibt ja in den letzten Jahren gab es ja viele, viele Themen, mit denen ihr euch auf Netzpolitik.org auseinandergesetzt habt. Und es gibt so aus Anlass des 10-jährigen Bestehens des Blogs, der Website, des Magazins, wie auch immer man es nennen will, gibt es auch eine kleine Konferenz. Ich sag kleine, weil es ist ein Tag, ne? Es ist so 10 bis 18 Uhr. Irgendwie kannst du nachher noch mal ein bisschen genauer zu erzählen, wo sich dann Aktivistinnen und Aktivisten treffen, austauschen können, wo es so ein paar Panels und Diskussionsrunden gibt und. Das kann euch Markus nachher noch besser erklären. Erstmal aber, du hast gesagt, du hast angefangen zu bloggen, bevor du überhaupt wusstest, was das bedeutet. Für lange vor Netzpolitik.org, beziehungsweise auf einer anderen technischen Plattform oder so.
Ja, das war Anfang des Jahrtausends. Da war ich schon ein Aktivist und fuhr zum UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, der in Genf stattfand. Das war das erste Mal, dass auf UNO-Ebene oder globaler Ebene über Internet diskutiert wurde. Und ich fuhr da mit meinem Schlafsack hin und mit der Bahn, weil ja nichts anderes kriegte ich bezahlt, um mir dann einen Schlafplatz da bei Freunden im Hotel auf der Erde zu suchen. Und darüber habe ich geblockt, wie das so ist, wenn man so als junger Mensch auf einmal auf so einer UNO-Konferenz rumläuft, wo alle übers Internet reden, kaum einer Peil von hat. Aber ich habe keinen Peil von der UNO gehabt und das war so ein gegenseitiges Beschnuppern. Und das habe ich tagebuchartig geschrieben und erstmal über Mailinglisten und dann wollte ich es im Netz publizieren und ich dachte, ich habe da ein Content-Management-System gefunden, was aber so ein Vorläufer von WordPress war, eine Blogplattform namens Nucleus aus Japan. Und erst später habe ich festgestellt, dass das, was ich da mache, irgendwie Bloggen ist und gerade ein neuer Trend wird und ganz viele andere das auch auf unterschiedliche Arten machen.
Wie bist du denn überhaupt zur Politik gekommen? Also warst du schon als Schüler engagiert oder in irgendwelchen politischen Gruppen? Oder was war so der Auslöser zu sagen, ich möchte mich politisch engagieren?
Oh, mein Vater war früher in der CDU und ich komme aus der Nähe von Bonn und deswegen bin ich mit Politik groß geworden. Es war eigentlich ganz normal, dass ich irgendwann später mal Politik mache. Mein Vater hatte eher die Junge Union für mich vorgesehen. Die hat sich zum Glück gerade aufgelöst, als ich in dem Alter war. Also bei mir vor Ort, als ich in dem Alter war, wo ich mich dafür interessieren konnte. Und dann habe ich mich ziemlich schnell anders orientiert.
Gab es denn bei euch so am Abendbrottisch dann politische Diskussionen?
Ja, früher schon. Irgendwann hat mein Vater aufgegeben.
Okay.
Also, ja, gab es so ein bisschen. Aber sagen wir mal, vielleicht anders als so ganz viele Freunde von mir berichten, deren Eltern eher 68er waren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man 68 die Revolution wollte oder 68 bei der Jungen Union war.
Ja, das ist natürlich ein Unterschied, aber es ist jetzt schon spannend zu hören, dass ihr offenbar dann irgendwie doch sehr unterschiedlicher Meinung wart. Und war das dann eine Reaktion von dir, zu sagen, irgendwie, boah, nee, dieser ganze konservative Kram geht mir auf den Wecker, oder waren das eher Einflüsse von außen?
Ja, das war dann eher die Zeit, 97 war ich mit der Schule fertig, da gab es dann irgendwie diese ganzen Diskussionen, bald 30 Jahre 68, 20 Jahre Roter Herbst, und da habe ich mich erstmal damit beschäftigt, mit der Nachkriegsgeschichte, weil in der Schule kriegt man ja alles erzählt bis Hitler und was danach passierte, das musste ich mir erstmal so durchlesen, und das fand ich dann eher spannend, wie irgendwie sich in der in Westdeutschland quasi Gesellschaft reformiert hat und wie sich das alles durchgesetzt hat. Und letztendlich bin ich durch meinen Vater dann bei den Grünen gelandet, weil er fand dann die CDU irgendwann auf kommunaler Ebene langweilig und hat mich mal mit zu den Grünen geschleppt, und die waren halt alle 20 Jahre jünger als die anderen Parteien. Und
das war schon natürlich ein Grund, die waren ja einfach näher. Also
ja, die waren kulturell damals näher, sie waren auch in der Opposition, da konnte man auch nichts falsch mitmachen. Und sie waren halt einfach, also wenn ich zur SPD oder FDP oder CDU ging, was es damals noch so gab bei uns im Angebot, die waren halt alle 20 Jahre älter und alle dick.
Wo kommst du her?
Na, vor Ort von Bonn.
Okay. Und dann bist du richtig bei den Grünen eingetreten, bist richtig in eine Partei eingetreten?
Ja, so war das volle Programm, ne? Zu dem Zeitpunkt als junger Mensch kriegte man da irgendwie sofort irgendwie auf verschiedenen Ebenen Posten, vom Ortsvorstand bis sonst was. Dann entdeckte ich, dass es noch eine grüne Jugend gibt und habe die dann mit aufgebaut, war da im Bundesvorstand irgendwann und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich außerhalb von einer Partei mehr machen kann. Weil es war halt klar, ich machte Netzpolitik. Dachte ich, okay, wenn ich jetzt irgendwie die nächsten 10 Jahre Claudia Roth und Christian Ströbel das Internet beibringen soll, da kann ich auch gleich irgendwie auf einem Bein hüpfen. Dann gehe ich lieber raus und versuche, dass alle Parteien irgendwie eine gute Netzpolitik machen. Und außerdem ging es mir ziemlich auf die Nerven, dass man, wenn man erstmal in so einem Parteikosmos drin ist, kommt man da nicht mehr raus. Das ist halt jeden Abend irgendwo anders so. Also wenn man es tatsächlich ernst meint, ernst meint in dem Sinne, dass man auch was erreichen möchte, weil dann muss man halt einfach überall bei Treffen dabei sein. Und dann gleichzeitig kommt man noch in so eine Denkweise rein, wir gegen die anderen. Also es geht kaum noch darum, dass man in meinem Fall eine gute Netzpolitik für alle machen möchte, sondern es geht nur darum, was ist grüne Netzpolitik okay. Und die andere Scheiße.
Ist das ein generelles Problem im Parteiensystem?
Ja, ich glaube, also das hat natürlich einen Vorteil, so gruppendynamisch, weil eine Partei ist einfach dazu aufgebaut oder dazu da, in unserer Gesellschaft eine gewisse Funktion zu erfüllen. Und dann braucht man so einen Abgrenzungsteil wahrscheinlich aus gruppendynamischen Gründen. Es war nur nicht meins.
Und dann bist du wieder ausgetreten?
Ja, ich bin da immer noch eine Karteileiche.
Okay, also du bist auf dem Papier bist du noch...
Ja, ich bin auf dem Papier noch, weil es hat mir viel gebracht, so an Wissen, Erfahrung, Netzwerken. Aber ich habe, glaube ich, das letzte Mal ein Amt 2003 gehabt.
Aber wann ist denn das Internet oder Computer generell, digitale Technologien und Medien dann dazugekommen? War das auch von Anfang an? War das auch so ein Jugendding?
Also ich bin mit Computern groß geworden. Also wir hatten, mein Vater hat den ersten Computer, einen ZX81 noch zusammengelötet. Und dann hatten wir mit den ersten XT, PC und so weiter zu Hause stehen. Und deswegen habe ich Computer mal mitgedacht und Internet kam parallel so Schule fertig, Politik anfangen. Und deswegen habe ich das immer gleichzeitig mitgedacht. Also einerseits davon, wie ungeheuer einfach es ist, Politik zu organisieren, wenn man einfach mal Internet hat. Das hat damals keiner verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie sie damals irgendwie Politik ohne Internet organisieren konnten. Mhm. Also wenn du da auf einmal in irgendwelchen Vorstädten bist und sagst, mach mal eine Mailingliste und alle kommunizieren lieber über Fax oder per 1:1 Telefon. Es war halt schon so ein Clash of Cultures. Andererseits ging es halt auch damals so los, dass mir klar wurde, okay, das Internet ist da, das ist meine Zukunft. Das habe ich, seit ich klein bin, irgendwie drauf gewartet. Jetzt ist es da. Und dann fängt die Politik an, da irgendwie rumzuspielen. Und da war es mir klar, okay, wir müssen da irgendwie mitmachen, sonst bestimmen Leute über unsere Zukunft, die ja das nicht so genau verstehen. Und habe halt auch angefangen, Brücken zu bauen, sagen wir mal, zwischen den Hackern auf der einen Seite, die das technische Wissen hatten, die auch schon irgendwie die Technologiefolgeabschätzung im Kopf hatten, und der Politik, die da irgendwie ein bisschen hilflos rumstocherte und auf einmal Regeln schuf.
Machen wir erstmal Musik, die du mitgebracht hast. Bratze, Klick, Klick, Decker mit Jean-Claude. Irgendwas dazu zu sagen noch speziell?
Ja, haben sich leider letzte Woche aufgelöst. Finde ich echt schade.
Markus Beckedahl ist zu Gast bei uns im Studio bei Flux FM Spreeblick. Wir reden über netzpolitik.org, das Zentralorgan in deutscher Sprache, das über Netzpolitik redet, extrem erfolgreich dabei ist und jetzt 10-jähriges Bestehen feiert. Und zwar am kommenden Freitag mit einer Konferenz, über die wir auch noch reden werden. Haben aber gerade erstmal so ein bisschen zurückgeguckt, wie du, Markus, da eigentlich zu diesem ganzen netzpolitischen Thema gekommen bist. Gab es denn einen Schlüsselmoment, ein Schlüsselerlebnis oder vielleicht auch zwei, drei, bei denen du erkannt hast, es ist ganz, ganz wichtig, sich frühzeitig um Politik im und übers Netz zu reden und sich einzumischen?
Da gab es einige. Also was in der Frühphase meines Engagements vielleicht das Schlüsselerlebnis war, war der Kampf gegen eine Softwarepatente-Richtlinie, die so zwischen 2000 und 2005 diskutiert wurde auf EU-Ebene. Eigentlich so ein gesetztes Ding, weil viele Konzerne dafür waren. Es ging darum, irgendwie Algorithmen zu patentieren. Also recht kompliziert zu erklären. Aber wir haben es damals geschafft, durch das Internet sehr viele Menschen zu mobilisieren, die Programmierer waren, Entwickler waren, die sich mit Open-Source-Projekten auskannten und die quasi auch alle so als Schwarm nach Brüssel zu schicken. Das hatte dann teilweise so Ausmaße, dass wir da irgendwie mit Bussen und Bahnen nach Brüssel fuhren, alle mit unseren Schlafsäcken und dort pennten und quasi mit einer Bedienungsanleitung des Europaparlaments da über den Flur liefen und uns ja als Nerds so anschauten, wie funktioniert so ein System und wie kann man das insofern hacken, dass wir unsere Ressourcen da in der Woche optimal einsetzen können. Und wir haben diese Richtlinie zweimal geschlagen, in der ersten oder zweiten Lesung im Europaparlament. Und seitdem gab es nicht nochmal einen Versuch, Softwarepatente einzuführen.
Wenn ihr schon vor rund 15 Jahren, also vor anderthalb Jahrzehnten erkannt habt, dass das Europaparlament ist, die Adresse ist, an die man sich eigentlich wenden muss. Das ist ja heute noch viel, viel mehr so, dass es eigentlich um Europapolitik geht. und nicht so sehr um die Frage, was macht die Bundesregierung, also natürlich auch, aber am Ende landen wir immer alle in Brüssel, und also zumindest hier in Europa. Ist das was, was ihr auf netzpolitik.org richtig kommuniziert bekommt, oder ist das was, was die Leute schon verstehen? Ich habe immer den Eindruck, dass es ganz oft darum geht, was hat damals noch von der Leyen gesagt oder was hat der oder die gesagt, aber eigentlich ist doch das Wichtige, was passiert in Brüssel.
Alle Entscheidungen werden in Brüssel getroffen. Also auf nationaler Ebene, da geht es dann nur noch darum, irgendwie ein Kommata in einem Gesetz zu verändern, so überspitzt gesagt. Mhm. Das Problem ist, wir haben eine sehr starke EU-Berichterstattung. Wir können uns das auch nur mit unserem derzeitigen Geschäftsmodell leisten, dass wir nicht abhängig sind von Klicks, weil alles, was über die EU geht, funktioniert nicht. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ganz viele Medien einfach kaum über die EU berichten. Das funktioniert nur, wenn man korrupte Politiker in der EU hat oder sagen wir mal Vorurteile über korrupte Politiker in der EU oder korrupte Bürokratie darüber berichtet. Das ist gar nicht so schlimm wie, sagen wir mal, hier auf nationaler Ebene, aber es sind halt diese Vorurteile da und das funktioniert immer.
Also funktionieren meinst du, das wird gelesen?
Das wird gelesen, weiterverteilt, also irgendwie Verschwörung, wie böse Brüssel ist, funktioniert immer, aber dass halt Brüssel einfach mal, ja, eigentlich relativ effizient ist gegenüber unserer nationalen Bürokratie, das findet, das ist kein Thema, und dass da einfach die ganzen Gesetze gemacht werden, ist kein Thema. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Vorratsdatenspeicherung, darüber haben wir mehrere Jahre berichtet, als sie auf EU-Ebene vorbereitet wurde, hat kein Schwein interessiert, dann war sie auf einmal EU-Richtlinie, sollte in Deutschland umgesetzt werden und alle sprangen wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend. Wo kommt denn das her? Wie können wir das jetzt verhindern? Mhm. Und dann war es eigentlich zu spät. Dann war eigentlich der einzige Weg nur noch später übers Verfassungsgericht das Ganze zu verhindern, aber nicht mehr vorher politisch. Deswegen versuchen wir, so früh wie möglich auf EU-Ebene einzugreifen, Leute zu mobilisieren. Das klappt manchmal, das klappt manchmal nicht. Im Moment ist die Debatte um Netzneutralität ein EU-Thema, wo wir auf EU-Ebene verhindern müssen, dass schlechte Gesetze gemacht werden, die sonst hier in Deutschland einfach mal umgesetzt werden müssen. Und wir kämpfen da gerade einen Kampf gegen irgendwie Deutsche Telekom und Co., die halt massiv Lobbyisten haben. Und wir sind halt ein Netzwerk an Aktivisten und Journalisten über die EU verteilt, die das mehr oder weniger ehrenamtlich machen.
Ich würde bei dem Europathema gerne nochmal bleiben. Woran liegt das, dass, wenn Dinge auf EU-Ebene passieren, dass es wenig Leute interessiert? Und sobald es dann zu Hause angekommen ist, sozusagen. Ist das in anderen europäischen Ländern auch so? Also interessieren sich die französischen Aktivisten auch erst dann, wenn es direkt vor der Tür steht?
Ja, also EU ist halt immer noch so ein abstraktes Ding für viele, die immer noch eher nationalen, ja, politischen Strukturen denken. Das ist einfach so. Und ich meine, die Politik nutzt das Image ja auch ganz gut. Ne? Alles Schlechte wird immer auf die EU geschoben. Aber wenn man irgendwelche Sachen zu Hause nicht durchbekommt, dann versucht man es halt über die EU durchzubekommen, weil da hat man immer einen Sündenbock.
Wie siehst du denn als politischer Mensch die Entwicklung, die europäische Entwicklung?
Ich finde die EU super. Die hat natürlich, sagen wir mal, ein paar Nachteile, ein paar Bugs, die man noch fixen sollte. Ich mache mir eher Gedanken oder Sorgen darum, dass halt diese europäische Idee immer weiter, ja, in der Verteidigungshaltung ist und immer weiter zurückgedrängt wird und dass immer überall rechtsorientierte Anti-EU-Parteien 20-30% bei Wahlen bekommen, die halt eher zurück in ihr Nationalistisches wollen.
Was ja wahrscheinlich Teil dessen ist, was du auch feststellst. Also auf Europa ist einfach ein sehr abstraktes Konstrukt, mit dem sich die einzelnen Länder irgendwie oder die Einwohnerinnen und Einwohner der einzelnen Länder irgendwie schwer identifizieren können. Kann man das verbessern? Kann man das ändern? Oder ist das eine Zeitfrage einfach nur?
Keine Ahnung. Also ich habe ja immer Hoffnung auf die jungen Generationen, die wir halt damit aufwachsen, dass es ganz normal ist, dass wir irgendwie überall einfach mal hinfliegen können und hinfahren können. Ich habe auch irgendwie Hoffnung, dass wir auch endlich mal irgendwann so einen richtigen Binnenmarkt haben. Ich meine, das ist ja netzpolitisch absurd, dass wir immer noch nicht bei Amazon oder iTunes Frankreich einkaufen können, weil sie immer noch da in ihren nationalen Schranken denken. Aber da gibt es dann Sonderangebote oder billigere Musik als bei uns und uns wird die ganze Zeit hier so ein Binnenmarkt verkauft, der findet aber digital nicht wirklich statt.
Musik, schönes Stichwort. Metric, ebenso gewünscht von Markus Beckedahl, der hier zu Gast ist. Ganz früher Hip-Hop, also so eigentlich, viele sagen ja, dass das so der Start des deutschsprachigen Hip-Hops war. Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, mitgebracht von Markus Beckedahl, der hier zu Gast ist. Von netzpolitik.org. Ist Hip-Hop ein generelles Thema für dich oder nur damals so dieses Stück?
Also es gibt ein paar Hip-Hop-Lieder, wo ich festgestellt habe, dass es aktuell oder in den letzten 20 Jahren kaum bessere Musik gab, um auf soziale Missstände hinzuweisen und quasi Musik als politisches Instrument oder politische Waffe zu nutzen. Und das zählt halt dazu.
eigentlich, du hast vorhin erzählt, du bist zu den Grünen gegangen, als du jung warst und bist jetzt irgendwie deine Karteileiche und ich weiß nicht, ob zu faul oder vielleicht so ein bisschen aus, weil man dann doch nicht ganz raus will oder wie auch immer, aber eigentlich hat es ja in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, die du doch ganz toll finden müsstest, nämlich die Gründung der Piratenpartei. Gab es da jemals einen Moment, wo, also ich kann mir vorstellen, dass die dich gerne gehabt hätten?
Ja, mehrfach. Ich saß noch auf der Gründungsversammlung und habe versucht zu verstehen, warum, also die Logik dahinter, jetzt eine Partei zu gründen, weil wir von Anfang an nicht überzeugt waren, dass Netzpolitik 5% in Deutschland bekommen könnte, als eine Themenpartei. Und es klar war, dass keine politische Erfahrung da ist, um sowas auf mehr Themen auszudehnen, um in diesem Parteienspektrum eine neue Partei zu verankern. Dass sie dann tatsächlich in 4 Landtage reingekommen sind zwischendurch, das war, kann man eher mit einem ja, Momentum, einer Art Projektionsfläche von Medien und Gesellschaft auf die Piraten erklären, was niemals so wirklich real war. Also die Blase ist dann auch irgendwann geplatzt, als alle feststellten, dass die Projektionsfläche eine ganz andere ist als das, was dahinter war. Aber wir waren einfach nur nicht davon überzeugt, dass es klappt, mit einer Partei, sagen wir mal, Netzpolitik im politischen System zu machen, während, sagen wir mal, ich eher zu dem Lager gehörte, die der Meinung waren, okay, wir müssen die bestehenden Parteien, die da sind, besser lobbyieren, uns dafür einsetzen, dass die bestehenden Parteien eine bessere Netzpolitik machen, weil das halt nachhaltiger ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob jetzt Piraten trotzdem Erfolg waren, weil andere Parteien in einem Zeitfenster mal gesehen haben, dass Netzpolitik relevant ist und da mehr gemacht haben. Aber das ist halt alles so ein bisschen unklar. Das wird wahrscheinlich die Zeit und Wissenschaft irgendwie besser erklären können, was jetzt der tatsächliche Faktor war. Weil wenn man halt mal betrachtet, 2009 fing die Politik in Deutschland an, Netzpolitik ernst zu nehmen mit der Legislaturperiode. 2009 war der Moment, wo die Piraten 2% bekommen hatten für eigentlich nur Projektionsfläche. Und weil die anderen Parteien in einem Thema versagt hatten, was vorher da war, das Zugangserschwerungsgesetz. Also die Idee von der Leyen, Netzsperren in Deutschland gegen kinderpornografische Inhalte einzuführen. Davor gab es eine massive Kampagne im Netz durch Blogger und Aktivisten. Da haben die Piraten keine Rolle gespielt. Wir haben höchstens Fähnchen schwenken, sozusagen am Straßenrand gestanden. Aber danach wurde das irgendwie denen so zugeschrieben. Die Frage ist halt, was hat jetzt mehr die Parteien zum Bewegen gebracht, dieser massive Netzaufstand, irgendwie diese Erkenntnis, dass da irgendwie ein Thema verschlafen wurde oder diese 2% oder die Verbindung aus beiden. Ja, auf jeden Fall sind jetzt 4 Jahre, 5 Jahre später die Piraten wieder irgendwie so in der Versenkung.
Jetzt gab's, genau, es gab ja jetzt gerade relativ viel prominente Ausstiege aus der Piratenpartei. Gibst du der Partei noch eine Chance?
Ja, nicht mehr als vorher.
Okay. Und man ist doch trotzdem in einem Zwiespalt, oder? Du hast gerade auch gesagt, dass so rechtspopulistische Parteien, die mit so einem Anti-Europa-Kurs irgendwie jetzt 10, 12, 15, 20% teilweise sogar kriegen, dem muss man ja trotzdem was entgegensetzen. Also wir haben ja nun mal ein parteipolitisches System. Also schwankst du da auch manchmal hin und her, ob eine Partei nicht doch der richtigere oder der einfachere oder der lautere Weg wäre, Netzpolitik zu machen?
Schwierig. Also sagen wir mal, ich sehe mittlerweile meine Aufgabe, diejenigen Kräfte in allen Parteien, die sich für eine progressive Netzpolitik einsetzen, zu stärken. Durch Argumente, durch Öffentlichkeit, damit die sich jeweils in ihren Institutionen, Organisationen besser durchsetzen können, dass halt alle eine bessere Netzpolitik machen. Ich habe wenig Sinn darin gesehen, jetzt noch eine weitere linke Partei zu haben, weil einfach sich das alles noch mehr da verteilt hätte. Ich habe auch, also man muss es auch so sehen, die AfD ist nach den Piraten groß geworden. Das bedeutet irgendwie ein gewisses Protestwählerpotenzial der Piraten vorher hat die AfD dann einfach übernommen. Glück für die Piraten, Pech für sie, dass das halt jetzt sie nicht mehr über irgendwelche Parlamente bringt. Ich würde aber jetzt beispielsweise mit der AfD überhaupt nicht zusammenarbeiten.
Haben die sowas wie Netzpolitik? Also ich meine, sie nutzen ja das Netz auf eine Art, das ist ja das Interessante, die erste Partei, die das Netz sehr bewusst und sehr gekonnt auch eingesetzt hat, inklusive aller Social-Media-Kanäle, waren die Piraten. Sind aber, habe ich den Eindruck, daran auch selbst ein bisschen gescheitert, als man feststellen musste, okay, es ist natürlich alles, was in 140 Zeichen passt, funktioniert super, aber sobald es darüber hinausgeht, wird es dann doch schwieriger, wenn Leute mal irgendwie 60-seitige PDFs lesen müssten oder so. Und dann kam die AfD und hat aber speziell Facebook, Twitter gar nicht so, aber speziell Facebook ja auch wahnsinnig klug genutzt, nämlich genau mit diesen Plakativen, so irgendwie so ein Bild, wo man einen schönen Like draufklicken kann, funktioniert viel besser als ein einseitiger Text. Und also die haben ja diese Kanäle auch sehr, sehr bewusst genutzt und eigentlich dann den Piraten was abgeguckt, aber für eine ganz andere Richtung genutzt.
Na, die Zielgruppe von der AfD, die ist auf Facebook aktiv, ne? Also wir wissen das ja schon seit Ewigkeiten, dass wir in Deutschland erstmal so 10-20% latent oder richtig rechte Menschen haben, die so denken. Und dann, das fällt mir immer wieder auf Facebook auf, auch auf unserer eigenen Fanpage /Netzpolitik. Auf Facebook sind sehr viele Menschen unterwegs, die sich von dem normalen Mainstream-Mediensystem in ihrer politischen Meinung zu Ukraine, Euro oder sonst irgendwie nicht wiederfinden. Mhm. Und die halt der Meinung sind, da ist eine riesige Verschwörung. Und jetzt muss man mal Gegenöffentlichkeit machen. In dem Sinne, wie wir früher auch eigentlich Gegenöffentlichkeit gemacht haben. Aber die sehen das halt als irgendwie gegen die Mainstream-Medien. Und für die ist Facebook auf einmal die Plattform, wo sie sich irgendwie mit ihrer Meinung dezentral vernetzen können, an den Massenmedien quasi vorbei, die Meinung nicht drucken und wo sie sich gegenseitig finden. Gleichzeitig natürlich der Vorteil der AfD, dass sie niemals irgendwie groß, oder sagen wir, sie haben ein bisschen so eine Illusion versprochen, wir machen jetzt Demokratie 2.0 oder sonst irgendwie, aber eigentlich ist es ja eine straff organisierte Kaderorganisation, die von oben nach unten durchregiert wird. Und das haben die sich sicherlich gut bei den Piraten abgeschaut. Bei den Piraten war es halt ein bisschen zu naiv zu denken, wir machen jetzt hier irgendwie mit Demokratie 2.0 und Liquid Feedback, die schaffen es, was noch keiner geschafft hat, nämlich so Basisdemokratie groß auszufahren. Und das hat natürlich die Piraten spätestens bei so Grundfragen wie, sind wir jetzt eigentlich für Krieg oder Frieden oder für Frauenrechte oder gegen Frauenrechte irgendwie total irgendwie explodieren lassen.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Netzaktivist und Journalist Markus Beckedahl. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Markus Beckedahls Expertise spricht sich rum. Als Mitglied der Enquete-Kommission berät er von 2010 bis 2013 die Regierung zum Thema Internet und digitale Gesellschaft. Er ist ein netzpolitischer Hans Dampf in allen Gassen. Als Mitveranstalter der Konferenz Republika, Printkolumnist, als Vorsitzender des Vereins Digitale Gesellschaft e.V., ehrenamtlicher Sprecher der Creative Commons Deutschland. Kurzum, Beckedahl ist eine netzpolitische Autorität, ein Auskenner, der ist wie kaum ein zweiter schafft, komplizierte Zusammenhänge einfach zu erklären. Markus Beckedahl zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit sozusagen von Flux FM Spreeblick. Heute zu Gast hier Markus Beckedahl von netzpolitik.org. Markus, du hast gerade das Stichwort Verschwörungstheorien gebracht im Zusammenhang mit Facebook und Kommentatorinnen und Kommentatoren, sowohl bei euch als auch im Rahmen von AfD-Postings und. Das fällt mir ja beim Lesen von netzpolitik.org doch recht häufig auf, dass wenn ihr über Zusammenhänge berichtet oder auch über Skandale, speziell auf EU-Ebene oder über andere Zusammenhänge, die man vielleicht vorher nicht so erkannt hat. Es geht doch dann immer recht schnell in den Kommentaren, dass das Ganze nochmal viel weiter aufgebauscht oder ausgebaut wird. Und also so der Hang zur Verschwörungstheorie, der ist schon da, finde ich, bei vielen Leuten. Der ist aber auch nicht so richtig verwunderlich nach Snowden, oder?
Ja, also sagen wir mal, viele, die bestimmten Verschwörungstheorien nahestehen, sehen sich durch Snowden jetzt total bestätigt, auch in dem Glauben daran, dass es Chemtrails gibt, also dass die CIA irgendwie so den das, was so Flugzeuge irgendwie am Himmel hinterlassen, dazu nutzen, um uns irgendwie Gehirn zu manipulieren. Mhm. Ich gehe eher so daran, wir wussten in Ansätzen das, was Snowden uns erzählt. Insofern war es für uns keine Verschwörungstheorie. Es fiel uns natürlich ein bisschen schwer, darüber so offen zu reden, was wir vermuteten, weil wir immer Angst hatten, in so eine verschwörungstheoretische Ecke gerückt zu werden.
Gibt's denn, wenn wir jetzt schon bei Snowden sind, jetzt so ein anderthalb Jahre, nachdem das losging mit den Enthüllungen, die über ihn stattgefunden haben und über diverse große Medienkanäle. Siehst du da eine Entwicklung? Siehst du irgendein Licht am Ende des Tunnels? Weil viele Leute haben ja Achseln zuckend. Entweder haben sie gesagt, naja, war doch klar. Oder ist halt die Aufgabe von Geheimdiensten. Siehst du durch diese große Öffentlichkeit, die das Thema oder die Themen bekommen haben, siehst du eine positive Entwicklung? Hast du den Eindruck, dass Unternehmen, politische Reihen und auch Regierungen selbst bereit sind, in gewisser Form ein Umlenken zu haben? Also ich glaube, dass Geheimdienste tätig sind, das werden wir nicht komplett verhindern.
Ja, das ist halt die große Diskussion, ob wir es hier mit so einem Tschernobyl-Effekt zu tun haben, vergleichbar mit der Umweltbewegung, der auch damals, 86, nicht dazu geführt hat, dass wir sofort aus der Atomkraft ausgestiegen sind, aber dass zum Beispiel regenerative Energien gestärkt worden sind, dass es auf einmal ein Zeitfenster gab für eine andere Umweltpolitik. Und erst Fukushima hat dann tatsächlich den Atomausstieg zumindest in Deutschland gebracht. Und diese Snowden-Enthüllungen könnten halt ein Momentum gewesen sein, dass wir halt mehr über Verschlüsselung nachdenken, mehr über Datenselbstschutz, digitale Selbstverteidigung nachdenken. So, für viele ist das so eine Art Umwelt. Schutz. Mhm. Und dass wir darüber nachdenken, wie wir auch eine gewisse Souveränität in unseren eigenen IT-Infrastrukturen wiederbekommen, wo wir halt festgestellt haben, früher haben die Amis uns immer erzählt, kauft nicht bei den Chinesen, weil da sind Hintertüren drin. Mhm. Alle haben bei den Amis eingekauft, das haben wir festgestellt, jetzt sitzen halt die Amis überall bei uns irgendwie mit ihren Geheimdiensten in den Netzwerken drin. Das ist jetzt auch nicht so spannend, auch wenn sie unsere Freunde zu sein scheinen, machen die trotzdem ja Industriespionage und überwachen unsere Politiker, also und im Endeffekt uns. Also insofern gibt es da dieses Momentum oder gab es dieses Momentum, aber im Endeffekt sind halt viele auch enttäuscht, dass es das nicht mehr passiert. Und das hat beispielsweise unsere Bundesregierung, da hat ja keiner politische Verantwortung für übernommen. Die steckt irgendwie die ganze Zeit den Kopf in den Sand. Es kommt immer mehr raus, wie eigentlich kalkulierter Grundrechtsbruch durch unsere Bundesregierung aus Staatsräson oder irgendwie Freundschaft zu den USA oder irgendwie ein durchgeknallter War on Terror irgendwie das alles irgendwie wichtiger war als die Einhaltung unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung. Und eigentlich ist das ein Skandal, aber das interessiert leider keinen.
Warum nicht?
Zu komplex. Und im Endeffekt sind wir wahrscheinlich alle medial und politisch so konditioniert, daran zu glauben, dass solange es uns persönlich gut geht, das ist ja immer so ein Not in my backyard, und irgendwie so Sicherheit suggeriert wird, auch mit diesen ganzen medialen Berichterstattungen und so weiter, dass wir einfach bereit sind, gewisse Grundrechte zu opfern, solange unser persönliches Leben damit gerade jetzt nicht tangiert ist. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die wie wir mahnen davor, also es ist ja schön und gut, wenn wir gerade so jetzt hier so ein bisschen Freiheit haben und darin leben können, aber was ist, wenn sich das einfach mal ändert? Und das kann sich alles ziemlich schnell ändern. Dann werden ganz viele Leute irgendwie so überrascht, erschreckt zurückschauen, was wir früher für garantierte Freiheiten durch unsere Verfassung hatten.
Gibt es denn Momente, in denen du denkst, es müsste trotzdem eine Kompromisslösung geben oder so? Also angenommen, sämtliche Kommunikation unter Individuen wäre so verschlüsselt, dass niemand anders rankommt. Ja? Was machst du im Fall von Straftaten zum Beispiel, wo dann auch ein Gerichtsbeschluss vorliegen würde und sagen würde, okay, wir müssen Beweise für etwas finden oder so, oder wir müssen nachweisen, dass die und die Straftat tatsächlich stattgefunden hat, wenn das einfach gar nicht mehr ginge?
Ja, wir müssen einfach mal überlegen, über die Ausnahmen nachzudenken und nicht über die Massenüberwachung. Also im Moment ist, sagen wir mal, der Default-Einstellung, alles wird überwacht und da könnte auch ein Verbrecher drunter sein. Wir sind halt dafür, man sollte das auf jeden Fall verhindern und dann über die Ausnahmen diskutieren. In welchem Fall kann denn unter welchen Umständen von diesen Grundrechten irgendwie oder Abstand genommen werden, um halt Recht durchzusetzen?
Okay, wie kann man sich sowas vorstellen dann? Also im Fall von verschlüsselter Kommunikation ist es ja dann auch unmöglich, eine Ausnahme zu schaffen.
Na, da, also sagen wir mal, das ist ein recht komplexes rechtliches Thema. Die einen sagen jetzt, man könnte dann sagen, man versucht auf einen Rechner draufzukommen, um dann die Verschlüsselung zu umgehen. Dafür braucht man dann einen Trojaner, den sogenannten Staatstrojaner. Aber dann gibt es gleichzeitig das Verfassungsgericht, was halt in einem Urteil von 2009 zur Online-Durchsuchung gesagt hat, na, theoretisch ist das möglich, aber praktisch muss man da so hohe Hürden einbauen, wie es dann rechtlich verfassungsmäßig konform wäre. dass es sowas von komplex ist, dass es auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht geschehen wird. Aber andererseits, das ist halt die Vorgabe von unserem Verfassungsgericht. Das finde ich auch in Ordnung, dass man nicht alles machen darf, nur weil man es machen kann.
Und siehst du auf Dauer da eine Lösung? Siehst du eine Abkehr von der Komplettüberwachung, dieser Default-Überwachung? Und wir gucken mal, ob da einer von einer Million eventuell straffällig geworden ist oder dass man andersrum rangeht, so wie man es ja in der Kohlenstoffwelt auch tut, dass man sagt, da ist eine Straftat begangen worden oder es wird eine geplant und wir kriegen es mit und dann schreiten wir ein?
Also ich sehe eher die Tendenz, dass bei der Polizei auch massiv gespart wird, dass die Polizei auch online nicht wirklich gut aufgestellt ist und dass auch sehr viele Begehrlichkeiten geweckt werden durch Unternehmen, dem überwachungsindustriellen Komplex, so das mittlerweile genannt, sozusagen zu suggerieren, hey, dafür gibt es eine Software, dafür gibt es eine Technik, setz die ein und dann werden die Verbrecher schon von selbst gefangen. Mhm. Also man muss immer so auf Polizeimessen gehen. Ich bin da manchmal, um an Diskussionen teilzunehmen, das ist echt erschreckend, wie die da das alles verkaufen. Für einen Polizisten ist es dann auch meistens nicht ganz so einfach zu verstehen, dass wenn man für teures Geld eine Software anschafft, dass der eigene Arbeitsplatz eigentlich wegrationalisiert wird. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber im Endeffekt ist das so die große Gefahr, dass wir halt in eine Richtung kommen, wo man immer denkt, dafür gibt es eine technische Lösung für ein soziales Problem und gleichzeitig auch irgendwie in die Richtung denkt, dass man irgendwie Pre-Crime feststellen möchte, dass man halt aufgrund von Big-Data-Analysen feststellen möchte, wer ist denn jetzt ein potenzieller Verbrecher? Das kennen wir alle so aus Hollywood-Filmen, daran wird aber echt erforscht. Und das wird auch teilweise schon in Ansätzen eingesetzt. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die mir eher Angst macht, irgendwie mal in ein Raster reinzufallen, weil man zu 90% irgendwie tendenziell ein Verbrechen begehen könnte.
Wir begehen hier keine Verbrechen, sondern wir hören erstmal wieder Musik. Du hast mitgebracht Glass Candy, Candy Castle, irgendwie besondere Beziehung dazu?
Nö, aber würde ich gerne öfters im Radio hören.
Okay, können wir ja jetzt hier machen. We Exist, Arcade Fire, ebenfalls mitgebracht, gewünscht von Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, der hier zu Gast im Studio ist. Nicht völlig ohne Grund, sondern Netzpolitik.org feiert 10-jähriges Bestehen am kommenden Freitag mit einer Konferenz, über die wir noch reden werden. Aber gerade war das Stichwort Big Data, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du hast selber auch gesagt, dass das schon eine ziemlich beängstigende Vorstellung ist, dass anhand von großen Datenanalysen eigentlich festgestellt werden soll, wer könnte denn straffällig werden in der nahen oder auch in der fernen Zukunft und wie können wir das schon verhindern, bevor es passiert. Das ist so ein Menschheitstraum von einem Teil der Menschheit, nämlich demjenigen, der ja gerne möchte, dass alles geplant und vorhersehbar ist. Ich glaube, das sind so Charakterfragen im Kern. Also wie sind Leute drauf? Wie was für einen Lebensentwurf haben sie oder was für einen Gesellschaftsentwurf haben sie? Wenn man jetzt selbst an Punkte kommt, wo man denkt, diese ganzen Algorithmen, die Macht der Rechner und dieser Algorithmen und die Macht der Vernetzung und des Sammelns von großen Daten und deren Analyse ist schon beängstigend. Kommt man da irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, wir haben hier die Büchse der Pandora aufgemacht und können vielleicht sowas wie dieses Netzwerk gar nicht mehr unter Kontrolle kriegen und was damit anzustellen ist?
Ich kann mir vorstellen, dass Menschen an so einen Punkt kommen. Ich bin da immer optimistischer, weil ich denke, okay, diese Technik wird immer noch von Menschen kontrolliert und wir können sie immer noch gestalten, politisch. Durch die richtigen Rahmenbedingungen durch Technologiefolgeabschätzung.
Nun wurde ja das Internet schon mit Atombomben und Neutronenbomben und allen möglichen Waffen verglichen und da gab es dann im Netz immer große Häme drüber. Ist da aber nicht ein bisschen was dran, wenn man so überlegt, dass man Technologie wirklich irgendwann, wenn du sagst, es wird von Menschen gemacht und von Menschen kontrolliert und dann müssen wir das halt auch tun, ist dann der Vergleich tatsächlich so weit hergeholt?
Mir fallen irgendwie Analogien zu Waffen immer extrem schwer. Mhm. Deswegen, ich verstehe die Intention. Aber im Endeffekt könnte man auch sagen, wahrscheinlich hat das Internet eine viel größere Auswirkung als irgendwie Atomwaffen auf unsere Welt und auf unsere Zukunft.
Was schätzt du am meisten am Netz?
Ja, den Zugang zu Wissen, die Orts- und Zeitunabhängigkeit und einfach, dass ich mit auf einmal ohne Grenzen mit allen Menschen theoretisch kommunizieren kann.
Und wie, also ich bin ja immer so ein bisschen, ich muss ja zugeben, dass ich in den letzten Monaten eher so ein bisschen enttäuscht bin vom Netz. Weil ich habe ja auch immer diese große Vorstellung gehabt, dass das für, dass es für mehr Empathie untereinander sorgt, wenn wir Geschichten von Menschen weltweit lesen, sehen und hören können, dass wir mehr Verständnis entwickeln für andere Lebensentwürfe auch und für andere Kulturen und so, und dass uns das näher zusammenbringt. Ich muss zugeben, das ist natürlich immer die eigene Filterblase, in der man so wohnt im Netz. Aber ich muss zugeben, dass ich immer mehr den Eindruck habe, dass das Menschen auch, also mich auch überfordert, wenn es plötzlich alles weltweit ist und wenn ich jede Meinung und jede Haltung und jeden Kulturbereich und so in meine Überlegungen einbeziehen muss, dann habe ich irgendwann überhaupt, habe ich ein Problem damit, überhaupt noch eine eigene Meinung mehr bilden zu können. Weshalb ich immer so den Eindruck habe, dass speziell auf Facebook, Twitter und aber auch in Blogs man ja eigentlich so das ganz hübsch findet, wenn man in so einer eigenen Filterblase ist und wenn man eher Bestätigung kriegt als Kritik an Dingen. Geht dir das auch so oder sagst du, nein, das ist nach wie vor total toll und wir erleben einen wahnsinnigen Empathiezugewinn?
Also Empathiezugewinn habe ich irgendwie mir nie so erhofft oder vorgestellt durch das Netz. Ich glaube, das, was du beschreibst, das ist irgendwie halbwegs lösbar durch Filter. Also man kann sich ja selbst seine Filter so einstellen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich möchte eigentlich keinen Filter haben, der mir irgendwie Meinungen, die ich jetzt nicht interessant finde, ausblendet. Die möchte ich auch haben. Ich möchte aber einen Filter haben, dass ich unangenehme Menschen einfach ausblenden kann. Und ich finde, ich habe das Recht dazu, wenn, wie im realen Leben, wenn mich jemand die ganze Zeit beleidigt, dann möchte ich, dass der einfach nicht mir meine Stimmung weiter kaputt macht. Und insofern habe ich nichts gegen abweichende Meinung. Ich finde es sogar spannend, wenn mir jemand Argumente entgegenbringt, die mein Denken irgendwie nochmal bereichern. Aber es sollte dann mit Argumenten passieren und nicht auf irgendwie beleidigende Art und Weise.
Findet das denn statt noch genug auf netzpolitik.org? Also diese abweichenden Meinungen, oder ist es da nicht auch sehr schwierig? Also ich, wenn dann mal jemand sagt und sagt irgendwie, naja, zu einem eurer Artikel irgendwie, sehe ich aber anders, oder da habt ihr aber, hättet ihr nochmal in die Richtung recherchieren können oder so. Ich habe schon oft den Eindruck, dass der auch schon ganz schön untergeht, wenn nicht von allein, dann durch die anderen.
Also sagen wir mal, wir haben im Großen und Ganzen so drei verschiedene Kommentarcharaktere. Das eine, das ist eher so dieses plumpe, mein Weltbild wurde bestätigt, nicht bestätigt, scheiß EU, scheiß korrupte Politiker. Das andere sind Lobbyisten unter Tarnidentitäten, die natürlich dann ihre eigenen Positionen durchbringen möchten, die in der Regel total plump sind, dass man sofort weiß, dass der kommt von der Urheberrechtslobby oder der kommt von irgendwie einer, keine Ahnung wie, der ist gegen Netzneutralität, weil sein Unternehmen irgendwie da eine Position drin hat. Und dann gibt es diejenigen, die dann am häufigsten unter Realnamen auftreten, die man auch kennt und wo man halt dann, sagen wir mal, eine abweichende Meinung schätzt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass man dann auch genau weiß, wer ist diese Person. Man weiß halt, okay, der hat einen Punkt. Das ist interessant, dem zuzuhören, und dann diskutiert man darüber weiter. Aber nur weil jetzt jemand irgendwie als Gänseblümchen 23 da irgendwie rumpankt, muss man dem jetzt nicht irgendwie die Aufmerksamkeit schenken und der irgendwie den Namen dafür opfern, mit dem irgendwie so eine Pseudodiskussion zu führen.
Bei Gänseblümchen 23 und ähnlichen Namen frage ich mich immer, warum eigentlich 23? Also war die 22 vergeben und man ist jetzt der 23. mit dem Namen Gänseblümchen, oder sind das diese Vorschläge, die automatisch bei irgendwelchen Sachen kommen und dann nimmt man den?
Dann nimmt man, wenn 42 weg ist.
Ja, ach so, 23, okay, die würde sogar noch Sinn machen. Na gut, okay. Und jetzt kriege ich wieder Ärger mit der Sprachpolizei, weil Sinn machen gibt's ja gar nicht auf Deutsch. Ach, es ist kompliziert geworden, das Leben. Hatte ich hier schon auf dem Zettel. Die Frage nämlich, wie bei netzpolitik.org gearbeitet wird. Du hast erzählt, du hast erst angefangen zu bloggen, ohne zu wissen, dass es Bloggen ist. Hast also ein Tagebuch über deine politische Arbeit geführt im Netz. Dann gab es netzpolitik.org. Am Anfang hast du das alleine gemacht?
Ja, also am Anfang war die Idee, sagen wir in der jetzigen Form, vor 10 Jahren gestartet, dass ich all die Informationen, die ich immer schon aufgenommen hatte und über Mailinglisten weiterverteilt habe, wo eigentlich meine Idee war, alle auf der Mailingliste teilen auch ihre super Artikel miteinander, hat nie einer gemacht, dass ich das einfach mal ein bisschen offener mache und quasi so kuratiere, also das heißt die relevantesten Informationen des Tages einfach mit anderen teile. Und dann habe ich angefangen, irgendwie so Knöpfe zu drücken, festgestellt, dass es Sinn macht, auch quasi moderne PR-Strategien aufzunehmen als Aktivist, wenn im Bundestag was passiert, in Echtzeit darüber zu bloggen quasi und seine eigene Meinung dazu zu geben, Rapid Response-Strategien oder einfach mal mit verschiedenen journalistischen Elementen rum zu experimentieren und das hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe es auch immer gleichzeitig gesehen, dass Netzpolitik.org für mich ein Problem lösen sollte, nämlich mir fehlte so ein Ort, wo alles mal zusammen aggregiert wird. Und ich hatte damals schon versucht, irgendwie unterschiedlichen Organisationen, Aktivisten mal an einem Ort so zusammenzubringen. Das hat nie so ganz funktioniert, wegen ganz vielen persönlichen Anonymitäten untereinander. Und dann haben wir einfach mal damit gestartet, das auf Netzpolitik.org zu machen. Und ich habe viele dazu begeistern können, mitzumachen, weil das war eigentlich nie so als mein privates Blog gedacht, sondern als dieser Ort, der mit aus möglichst vielen Perspektiven mit Leben gefüllt wird. Und über die Jahre fiel mir dann auch so auf, dass es Sinn macht, wenn ich das irgendwann mal so ausfallsicher mache, dass das nicht nur an mir hängt. Mhm. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie man es finanzieren könnte, was jetzt mittlerweile dazu geführt hat, dass wir im Moment 2,5 Festangestellte haben, mit mir als eine davon, 2 Praktikanten, 10, 15 Leute, die schreiben, wann sie Zeit und Lust haben, die aber überall verteilt sitzen, in Wien, Brüssel, Köln oder sonst wie. Und dass wir demnächst durch Spenden unserer Leser wahrscheinlich noch eine 4. Stelle schaffen können, um halt endlich mal ja noch mehr berichten zu können. Weil wir haben auch gleichzeitig die Situation, also als ich vor 10 Jahren anfing, hat der Bundestag einmal im Monat über Netzpolitik diskutiert. Das war für uns schon der Höhepunkt. Ne? Und jetzt gibt es in jeder Sitzungswoche teilweise 15 verschiedene Themen, die allein im Bundestag diskutiert werden. Und wir versuchen auch noch EU-Ebene zu covern und dann möglichst auch noch irgendwie auf Länderebene. Und das kriegen wir mit unseren Ressourcen, also das Politikfeld ist viel größer explodiert, als wir mit unseren Ressourcen hinterhergekommen sind. Aber wir versuchen natürlich immer noch, unseren Anspruch zu erfüllen, möglichst alles Relevante abzudecken und darüber zu berichten und einzuordnen.
Wie macht ihr das? Du hast gesagt, 10 bis 15 Leute, die europaweit oder weltweit, wie auch immer, von verschiedenen Orten Artikel schreiben, wann immer sie Zeit dafür haben und wann immer sie ihnen irgendwas einfällt, worüber sie schreiben wollen. Posten die das einfach rauf oder ist das noch eine Absprache mit dir, mit euch, mit der Kernredaktion sozusagen?
Nee, also entweder die posten oder wir fragen natürlich an, wenn der Europäische Gerichtshof ein Urteil zum Urheberrecht gefällt hat. Dann wissen wir halt, unser Leonard Dobusch ist Professor dafür, der kann das am schnellsten analysieren und den treffendsten Kommentar dazu bloggen. Dann fragen wir ihn natürlich. Manchmal hat das auch schon längst getan. Aber im Endeffekt hat keiner bei uns die Kontrolle. Also die einzige Regel ist, nichts zu bloggen, was ich nicht auch bloggen würde. Also möglichst niemanden beleidigen, keine Abmahnung irgendwie reinholen. Und die einzigen Abmahnungen, die reinkamen, waren wegen meiner Postings. Und das funktioniert halt super, dieses Vertrauen. Also jetzt kriegen natürlich auch nur Leute irgendwie einen Schreibzugang, den ich vertraue, die ich kenne, mit denen ich teilweise eine lange politische gemeinsame Vergangenheit habe. Es gab auch Personen, die ich irgendwie nur virtuell kannte, die einen Schreibzugang bekommen haben. Aber das war dann auch eine gemeinsame, längere, virtuelle politische Arbeit.
Du hast gerade schon erwähnt, Finanzierungsmodell, das ist bei Netzpolitik.org das traditionell eins, was eher sich rund um Freiwilligkeit dreht?
Nee, also wir haben im vergangenen Jahr standen wir vor dem Problem, dass Werbung überhaupt nicht funktionierte. Also als Blog kriegt man kaum Werbung angeboten und dann ist unsere Zielgruppe eher technisch versiert. Das heißt, Großteil hat Anti-Tracking-Tools und Adblocker nutzen wir auch, macht ja auch Sinn. Aber wenn man dann kaum Werbung hat und diese wenige Werbung schon gar nicht eingeblendet wird, kann man darauf kein Geschäftsmodell aufbauen. Und wir haben dann mit unserer Community über verschiedene Wege diskutiert, wie man heutzutage Journalismus finanzieren könnte, auch in unserem Fall. Und rausgekommen ist, dass eigentlich ganz viele meinten, wir sollten eine Säule auf jeden Fall auf freiwillige Abonnements, freiwillige Spenden aufbauen. Das haben wir mal experimentiermäßig gemacht. Wir haben einen Verein gegründet, der ist gemeinnützig, daran kann man spenden. Und waren ganz überrascht, wie gut das funktioniert. Also im Moment kriegen wir fast jeden Monat um die 8.000 Euro, mal mehr, mal weniger. Der Chaos Computer Club hat uns zum Beispiel einen Monat mal irgendwie für ein Jahr 12.000 Euro gespendet. Dann waren es natürlich mehr als diese 8.000. Und damit decken wir halt 2/3 unserer Ausgaben ab und der Rest kommt noch über Werbung, die wir halt monatsweise als Banner bei uns verkaufen oder Gastbeiträge woanders. Und damit kriegen wir halt im Moment 2,5, demnächst 3,5 Personen finanziert. Und das funktioniert bei uns, weil wir halt für eine Sache eintreten, weil Menschen uns auch als so irgendwie NGO sehen, die unsere Rechte schützt durch unsere Arbeit. Insofern haben wir so eine Wächterfunktion, bekommen sie auch zugesprochen und Menschen unterstützen uns, damit wir das weitermachen können. Und das ist, sagen wir mal, da sind wir vielleicht mit unserem Geschäftsmodell näher an Greenpeace dran als an der Bild-Zeitung. Oder aber so ähnlich, wie es die Taz macht.
Da gibt's ja trotzdem immer wieder die große Diskussion, mit welchem Modell man sich eigentlich abhängiger macht. Entweder man muss dafür sorgen, dass genug Werbung geschaltet wird und muss dafür sorgen, dass die Artikel dann auch viel abgerufen werden, damit man viele Seitenabrufe hat, damit die Werbung was einbringt und. Und dann hat man die technischen Hürden, du hast sie schon erwähnt, wie Adblocker und so weiter und so fort. Andererseits ist natürlich so ein Abo auch was, wo wahrscheinlich dann auch einige Leute sagen, also das gefällt mir jetzt überhaupt nicht mehr, was ihr macht, ich kündige jetzt.
Ja, genau, die gibt's auch, Klassiker. Aber da muss man sich frei von machen. Andererseits haben wir dann auch echt schöne Gegebenheiten, wo uns dann Jugendliche schreiben und irgendwie 10 Euro in
ja, das war total süß. Das
dazulegen war und schreiben, wie dankbar sie sind dafür, dass es uns gibt. Oder einmal stand jemand bei uns im Büro und legte uns 900 Euro auf den Tisch und meinte, ja, verdient gerade ganz gut und findet die Arbeit super, aber wollte das jetzt nicht irgendwie über digitale Transaktionen machen, hätte aber gerne Spendenquittung. Das sind halt echt schöne Momente, die einen das halt auch bestärken. Aber wir wissen halt auch, also A, es ist immer ein bisschen blöd, wenn man weiß, wenn im nächsten Monat keiner mehr spendet, dann müssen wir halt aufhören, dann müssen wir wieder groß Werbung verkaufen, da haben wir eigentlich gar keine Lust drauf. Andererseits, gibt es auch keine andere Möglichkeit, uns zu finanzieren. Ne? Die Alternative wäre, wir gehen wieder alle arbeiten, dann verdienen wir mehr Geld mit anderen Sachen, aber haben kaum noch Zeit, irgendwie das Blog zu füllen. Das möchten wir nicht, das möchten wahrscheinlich die Leser auch nicht und deswegen werden wir unterstützt.
Ja, altes Dilemma, was wahrscheinlich auch noch eine Weile anhalten wird. Was sagst du zu so Geschichten wie Krautreporter?
Finde ich eine spannende Sache. Muss man schauen, wie nachhaltig das ist und was sie überhaupt abliefern. Ob das jetzt so eine Eintagsfliege war, weil alle irgendwie so ein schlechtes Gewissen hatten, ein Motto, wir müssen jetzt mal beweisen, dass es funktioniert, sonst wird das nie was in Deutschland. Aber im Endeffekt, da sind eine ganze Menge fitter Leute dabei. Ja, es kann ein Modell werden. Wir haben uns das auch überlegt, ob wir so richtig mit quasi ja Mitgliedern und Jahresbeitrag arbeiten. Wir haben es damals nicht gemacht, weil wir also tatsächlich nicht dran glaubten, dass wir so viel Unterstützung bekommen. Andererseits dachten wir, okay, das ist skaliert erst später. Also wir haben uns gescheut davor, diesen ganzen bürokratischen Aufwand zu machen, der es bedeutet, irgendwie mal ein paar hundert Spender zu verwalten. Das macht erst dann richtig Sinn, wenn du ein paar tausend hast. Aber der Weg dahin, dass wir wollten Journalismus weitermachen, jetzt keine große Spendenorganisation aufbauen.
Wir erzählen euch gleich, was der Kongress zu 10jahrenetzpolitik.org sein wird und was ihr da alles erleben könnt. Und wo und wann und wie. Ach, die fand ich toll damals. Carter, The Unstoppable Sex Machine. Anytime, Anyplace, Anywhere. Mitgebracht von Markus Beckedahl, der zu Gast im Studio ist hier bei Flux FM Spreeblick. Wir haben über 10jahrenetzpolitik.org geredet. Über ein paar Themen konnten wir anreißen, über ein paar netzpolitische Themen. Aber das kann man ja auch alles nachlesen. Mir ging es schon eher darum, mal ein bisschen zu hören, wo das alles herkommt bei dir, wie ihr jetzt arbeitet. Und natürlich war ein Anlass auch die Konferenz, die am kommenden Freitag stattfindet. Da musst du jetzt, glaube ich, mal ein bisschen erzählen, wo findet das statt, wann geht's los, wer wird dabei sein, was kann man mitbringen, was kostet das und so weiter.
Ja, also wir haben eigentlich im August schon Geburtstag gehabt, aber da war keiner da. Und wir dachten halt, gut, dann feiern wir 10 Wochen später, 10. Geburtstag. Das wird jetzt am 17. Oktober sein. Wir feiern in der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg eine Tageskonferenz, haben da einfach eigentlich unseren ganzen Freundes- und Bekanntenkreis eingeladen von Sascha Lobo über Frank Rieger und Constanze Kurz vom CCC, aber auch aus dem Ausland irgendwie. Jeremy Zimmermann von La Quadrature du Net aus Frankreich, Eric King von Privacy International aus London, um mal einen Überblick zu geben, wie vielfältig Netzpolitik ist und welche Themen im Moment relevant sind und zukünftig anstehen. Und als wir diese ganze Konferenz als eintägige Konferenz schon gemacht haben, fiel uns irgendwann auf, Mist, ist das echt komplex geworden. Eigentlich hätten wir irgendwie das 3-4-fache an Vorträgen und Diskussionen noch haben müssen, um halbwegs alles abdecken zu können. Deswegen gibt es nur kleine Ausschnitte. Aber wer sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, findet da auf jeden Fall eine riesige Zusammenfassung der wichtigsten Debatten. Wer sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, findet wahrscheinlich an kaum einem anderen Ort so viele interessante Menschen, um mit ihnen zu reden. Und vor allen Dingen machen wir diese Konferenz, um abends gemeinsam feiern zu können an einem noch geheimen Ort, wo man sich bei uns auf der Seite 10.netzpolitik.org in eine Mailingliste eintragen kann. Und dann kommunizieren wir später dann an dem Freitag, wo wir abends feiern. Und das wird sicherlich schön.
Ich werde auch vor Ort sein am kommenden Freitag. Und ich glaube, ich sitze sogar mit hochkarätigen Menschen auf einem Panel, ne?
Genau, du sitzt auf einem Panel. Wir wollten zuerst ganz viele Panels machen. Dann dachten wir uns, Panels sind total langweilig. Jetzt gibt es nur noch ein Panel, wo du drauf sitzt.
Ach super, da toll, möchte. Den einzigen langweiligen Beitrag.
Nee, da geht es einfach darum, welchen Blick haben verschiedene Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen auf Netzpolitik als Thema, als auf netzpolitik.org in den letzten 10 Jahren gehabt, um einfach mal so eine Außensicht quasi mal auf die Bühne zu bringen.
Sehr schön, ich freue mich drauf und ich weiß, dass Markus recht hat, wenn er sagt, da sind eigentlich ziemlich viele der Pappnasinnen und Pappnasen, die sich im netzpolitischen Feld umtreiben und da kann man auf jeden Fall eine Menge sehr, sehr netter, Pappnasen war jetzt natürlich scherzhaft gemeint, eine Menge sehr netter und sehr kompetenter Menschen treffen und mit ihnen reden oder ihnen zuhören. Am kommenden Freitag netzpolitik.org feiert 10-jähriges mit Tagesprogramm, 10 bis 18 Uhr in der Kulturbrauerei und mit einer großen Party, zu der man sich eintragen kann unter 10.netzpolitik.org, eine Mailingliste, um dann zu erfahren, wo die Party stattfindet. Was kostet das Eintritt?
Also die Konferenz selbst zwischen 10 und 50 Euro. Also wir haben einfach gesagt, irgendwie Studentenzahlen 15, normale Leute 50. Das ist vor allen Dingen so der Lobbyistentarif. Und Menschen, die sich ehrenamtlich für Grundrechte einsetzen, kriegen nochmal ein 10-Euro-Ticket-Möglichkeit. Und abends die Party kostet 5 Euro.
Markus, danke, dass du hier warst. Und weiter viel Erfolg und Spaß in den nächsten 10 Jahren.
Ja, danke gleichfalls.
Tschüss.